Die Fed-Sitzung rückt immer näher. Die Märkte erwarten förmlich eine Zinserhöhung, doch der US-Dollar will nicht so richtig in die Gänge kommen. Was ist da los? Worauf gilt es zu achten? Und wo könnte die Reise jetzt in den nächsten Tagen hingehen? Diesen Fragen werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zu Fast & Forex heute am 3. September 2026 und ich begrüße Sie ganz herzlich aus Bangkok. Ich bin wieder in Thailand angekommen, werde auch ein paar Monate in Thailand, bzw. auch in Asien bleiben mit Schwerpunkt auf Bangkok und natürlich für ein paar Konferenzen und Expos wieder so ein bisschen durch die Gegend reisen, aber im Großen und Ganzen schaffe ich es jetzt etwas zeitnah dran zu sein, weil ich natürlich durch die Zeitverschiebung tatsächlich schon am Vormittag, sozusagen morgen meiner Zeit und relativ früh auch dann in der europäischen deutschen Zeit die Aufzeichnung machen kann. Das passt dann, denke ich, ein bisschen mehr auch von den Informationen. Aber so viel ist es momentan gar nicht los. Denn wenn wir auf den Markt schauen, auf die Charts schauen, kommt der US-Dollar nicht so richtig in die Gänge. Man ist sehr verhalten und dennoch das Ganze unter dem Aspekt, dass eigentlich eine hohe Prozentzahl oder eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht mittlerweile, dass die Fed die Zinsen erhöhen könnte. Das ist die Situation. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnte denn jetzt nochmal den Ausschlag geben und warum ist der US-Dollar eigentlich momentan so verhalten, obwohl es ja eigentlich fast schon klar sein sollte, dass die Fed die Zinsen erhöht oder eben doch nicht. Schauen wir dazu mal in die Zahlen und vielleicht kriegen wir damit eine Idee, warum der Markt momentan etwas zurückhaltend ist oder ob man einfach nur abwartet, um dann nochmal so richtig aufs Gaspedal zu treten. Also gehen wir direkt mal rein in die Zahlen. Was war los? Am Montag, es gingen die Verbraucherpreise für Deutschland. Hier wurden 3,0% erwartet, 2,9% sind es geworden. Das heißt, es könnte so langsam wieder in die Richtung gehen, zumindest einer Normalisierung, wobei normal halt auch immer relativ ist. Wir waren zuletzt in Deutschland bei 2,8% in der Inflationsrate. Jetzt sind wir bei 2,9%. Das heißt, hier sind wir schon aus meiner Sicht zumindest mal so im Bereich von so einer leichten statistischen Hin- und Herschwankung. Ja, ob man jetzt 2,8, 2,9 hat, na, das ist nicht wirklich der große Unterschied. Aber immerhin, wir sind unter den 3,0, denn 2,8, 3,0 ist schon ein bisschen mehr als nur eine Schwankungsbreite. Ja, und deshalb finde ich das schon mal ganz spannend. Es könnte also sein, dass sich die Inflation so langsam beruhigt. Wenn, und das ist der entscheidende Faktor, das Thema Öl vom Tisch ist. Denn Öl, der Ölpreis hat natürlich einen Einfluss auf die Inflationsrate über alle möglichen Produktionsstufen, ja, von der Produktion selbst, bei vielen Produkten, selbst bei denen, wo wir es nicht vermuten, ist Öl mit dabei, ja, und dann geht es natürlich noch um den Transport. Irgendwie muss es ja von der Fabrik bei uns im Haushalt landen und da braucht es natürlich Transport. Heißt also, selbstverständlich, wenn der Ölpreis weiterhin steigt, dann erhöhen sich diese Kosten teilweise eklatant. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Verbraucherpreise. Klarer Fall. Und das ist die Situation, da wäre ich offen gesagt auch als Markt unsicher. Und da wir ja alle Marktteilnehmer sind, können wir das sicherlich auch nachvollziehen. Ja, wir wissen selber nicht so richtig, wie könnte sich das Ganze entwickeln. Denn wir schauen alle auf die gleichen Preise und wir schauen alle auf die gleichen Nachrichten und wir stellen uns alle die gleiche Frage, wann ist das denn vorbei? Wann beruhigt sich die Lage im Nahen Osten, im Iran, in der Straße von Hormuz und wann, ja, kehrt denn wieder Frieden ein? Ja, das ist die große Frage, die ja nicht nur wir uns stellen, sondern sicherlich auch die Menschen vor Ort. Nichtsdestotrotz, das alles hängt natürlich mit der Frage zusammen, wie entwickelt sich Inflation? Damit wiederum die Frage, wie entwickelt sich dann halt auch die Zinslage in den USA für den US-Dollar, ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass der US-Dollar einfach so ein bisschen stillsteht, denn ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber nein, garantiert ist das schon mal gerade gar nichts. Denn in dem Moment, wo Frieden einkehrt und man sitzt ja nach wie vor in Verhandlungen, in dem Moment, wo der Frieden einkehrt, sollte sich die Lage natürlich beruhigen, der Ölpreis entsprechend wieder zurückgehen und damit das Thema der Inflation wiederum aus dem Fokus geraten und damit im Endeffekt auch die große Frage nach der Zinserhöhung wiederum, ja, zumindest mal am Rande des Tisches liegen, wenn nicht sogar vom Tisch sein. Und das könnte ein Aspekt sein, der letzten Endes, naja, das Thema für den US-Dollar damit ein bisschen mehr erklärt, dass der Markt sich momentan etwas verhaltener zeigt und eben doch nicht so richtig auf die Zinserhöhung setzt und sich schon mal positioniert, wie man das vielleicht vermuten könnte. Gehen wir mal weiter auf den Dienstag. Wir haben die Einzelumsätze für Deutschland. Die sind deutlich, deutlich schlechter als erwartet. Die waren ja schon bei 0%, heißt also mehr oder weniger gleichbleibend, 0% eben. Eine leichte Erhöhung wurde erwartet. Aber ganz ehrlich, 0,0 zu 0,4%. Es ist ein Joghurt mehr gekauft, ich übertreibe jetzt mal, aber das bringt den Handel auch nicht weiter. Stattdessen sehen wir minus 3,4%. Das ist, und ich habe lange genug im Sales, im Vertrieb gearbeitet mit Einzelhändlern in der Textilbranche, falls Sie meine Laufbahn mal verfolgt haben. Er war da mal lange Zeit Sales Manager bei einer großen, bekannten amerikanischen Designermarke. Nichtsdestotrotz, ich kenne die Situation im Einzelhandel und habe auch als Managementtrainer viel mit Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen gearbeitet. Auch das Teil meiner Geschichte. So, das heißt, ich weiß schon, was die Sorgen und Nöte sind. Und da geht es eben wirklich ans Eingemachte. Und minus 3,4% ist nichts, was der Handel über lange Zeit ertragen und vertragen kann. So, das sind Zahlen, die so eine deutliche Schrumpfung letztendlich wiedergeben, die im Endeffekt ein sehr, sehr, sehr schwieriges und schlechtes Licht auf die konjunkturelle Lage momentan werfen. Und da mag es vielleicht reichen, dass man sagt, naja gut, aber es ist ja Juli, ist ja so ein bisschen Sommer, da wird nicht konsumiert. Naja, gegessen werden muss trotzdem und das sind ja auch Umsätze. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ja, was kaufen die Leute denn dann? Ja, und wie soll das dann im Einzelhandel, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, weitergehen? Also das sind so Situationen, die wir uns mal so vorstellen können. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet es für die Wirtschaftskraft in Deutschland? Ja, und dann gucken wir wieder auf den IFO-Index, die Konjunkturaussichten. Also alles in allem, aus meiner Sicht, momentan sind das schwierige Zahlen, wenn ich darauf schaue. Nichtsdestotrotz will ich mich da jetzt nicht verlieren drin. Auch der Einkaufsmanager-Index wurde genannt am Dienstag 54,3 Punkte gegenüber 54,1 in der Erwartung. Heißt also, da ist man etwas deutlicher, etwas besser, etwas mehr im Wachstumsbereich, im verarbeitenden Gewerbe. Ob das jetzt tatsächlich die Industrie wirklich weiterbringt, wer weiß. Nichtsdestotrotz, da sind wir zumindest mal weiterhin in der positiven, über der Wachstumsschwelle. Dann der Verbraucherpreisindex für die Eurozone, erwartungsgemäß mit 3,3%. Hier sehen wir schon, dass die Eurozone doch etwas höher in der Inflation ist als Deutschland. Ja, hier mit 2,9%, wie gesagt, da liegt ein deutlicher Unterschied drunter. Und dementsprechend darf man da natürlich mal drauf achten. Und auch hier wiederum der ganze Aspekt Ölpreis, der hier sicherlich eine große Rolle spielen sollte. Ja, für die USA gab es auch noch den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, ebenfalls über den Erwartungen, ne, zumindest teilweise, je nachdem, welchen man dann betrachtet, über der Wachstumsschwelle, ja, von den 50 Punkten. Das passt dann also. Es wurden etwas weniger Stellen geschaffen, neue Stellenangebote, Hauptstellenangebote, weniger als erwartet, ein bisschen höher als zuletzt. Nichtsdestotrotz sehen wir hier in den USA eben so ein gewisses Gleichbleiben. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie förderlich sollten dann Zinserhöhungen sein? Ja, das muss man auch mit betrachten. Aber die Frage ist natürlich, ob die Fed da auch ein Auge drauf hat. Dann am Mittwoch, gestern also, die Rohöllagerbestände, die Beschäftigungsänderung, beides aus den USA. Sehen wir, bei der Beschäftigungsänderung ist man deutlich unter den Erwartungen, ja, deutlich auch unter dem Vormonat, was wiederum in die Richtung geht. Konjunktur, Wirtschaftskraft und natürlich dann die Frage, was macht die Fed damit? Und wir sehen, wir haben gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite die Inflation, wir haben auf der anderen Seite die Wirtschaft. Ja, das könnte auch eine weitere Erklärung sein, dass der US-Dollar momentan eher stillsteht. Dann am Donnerstag heute, wir sehen den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland schon bald, ja, der hier mehr oder weniger gleich bleibt, 49,8, 48,5, naja, so gleich und auch wieder nicht, aber so in einem gewissen Bereich ist. Aber wir sehen trotzdem für die Dienstleistung, wir sind weiterhin unter der Wachstumsschwelle und es geht weiterhin so ein Stück weit zurück, was auch nicht unbedingt Mut macht, sollte dann auch wiederum passen zu den Zahlen, die wir aus den Einzelhandelsumsätzen gesehen haben. Dann aus den USA, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe werden erwartet. Der Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen aus den USA. Wir sehen, hier wird eine Steigerung erwartet, deutliches Wachstum, ja, über den 50 Punkten. Und dementsprechend auch hier nochmal der Unterschied Deutschland-USA. Vielleicht mal ganz interessant, auch das zu betrachten. Wobei die USA ja eher eine Dienstleistungsgesellschaft ist und wir in Deutschland eher, ja nicht eine Dienstleistungsgesellschaft, sondern eher eine Agrargesellschaft, sind wir jetzt auch nicht unbedingt, aber eher eine Industriegesellschaft, mehr eine Industriegesellschaft als Dienstleistungsgesellschaft. Nichtsdestotrotz, am Freitag, es geht nochmal in die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA. Die Non-Farm Payrolls beschäftigen außerhalb der Landwirtschaft. Hier wird eine Steigerung erwartet, eine deutliche, wobei ja, minus 23.000 ist natürlich auch wirklich ein Schlag ins Kontor. Dann im Juli, das ist ja für den August, dann eben die 58.000 plus. Das ist natürlich schon eine Geschichte, die auch dringend notwendig ist. Und dann die Arbeitslosenquote, die mit 4,1% erwartet wird. Ja, alles in allem, ich sag's nochmal, wir schwanken oder wir stehen zwischen der Inflationsrate auf der einen Seite, die nach wie vor hoch ist, wir haben es gesehen, in der Eurozone, die nur ein bisschen zurückkommt, zumindest für Deutschland, bei den USA kennen wir den aktuellen Wert oder das, was erwartet wird, momentan natürlich noch nicht. Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir sitzen auch in der Situation, dass wir in den USA eine gemischte Zahlenreihe haben, was die Wirtschaftskraft angeht. Ja, dann die Woche drauf, wir sehen am Montag einen Feiertag, ne, der Tag der Arbeit am 7. September, dann geht es weiter in Japan für den Dienstag mit dem Bruttoinlandsprodukt 0,3%, also mehr oder weniger Stillstand. In Japan ist aber auch nichts Neues, es war ja nicht zuletzt in den letzten Jahren immer ähnlich, dass man sich dann auf diesem relativ niedrigen Stillstandsniveau bewegt hat. Dann am Donnerstag geht es weiter mit den Verbraucherpreisen nochmal aus Deutschland, aber die kennen wir schon, 2,9%. Dann vielleicht nochmal die Bestätigung. Es geht um die Zinsentscheidung für die EZB. 2,4% haben wir aktuell, 2,25%, 2,4%, je nachdem, Einlagefazilität. Da hier gehe ich davon aus, dass wir gleich bleiben. Ich wäre überrascht, wenn es hier eine Steigerung gäbe, denn die hatten wir zuletzt auch schon. Dann geht es in den Erzeugerpreisindex in den USA, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe und natürlich dann, wenn wir schon die Zinsentscheidung, die Sitzung haben der EZB, gibt es natürlich die Pressekonferenz und die Verkäufe bestehender Häuser runden den Donnerstag ab. Ja, und dann geht's am Freitag in den Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate, 3,4% aktuell. Jetzt ist die Frage, ja, wo sollte die Reise hingehen? Denn hier wird es tatsächlich spannend, denn die Woche drauf geht's dann schon in die FED-Sitzung. Ja, das ist dann am 16. September die FED-Sitzung. Heißt also, dann wird's langsam mal konkret. Und bis dahin geht natürlich ein bisschen einige Zeit noch ins Land. Aber nichtsdestotrotz für uns jetzt Zeit in die Charts zu schauen. Denn wir haben uns eine ganze Reihe Zahlen angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt der Markt aktuell daraus macht. Schneller Blick nochmal auf das FedWatch-Tool. Ja, zum 16. September. 37,7% gehen davon aus, das ist die Wahrscheinlichkeit, ja, 37,7% Wahrscheinlichkeit, dass der Zins gleich bleibt, 62,3% Wahrscheinlichkeit, dass der Zins erhöht wird auf 3,75% und 4%. Ja, und das ist in den letzten Tagen auch relativ gleich geblieben. Ja, vor einer Woche, wir sehen es, war es noch genau umgekehrt, mehr oder weniger, aber das hat sich einmal umgedreht und das spricht schon eine deutliche Sprache. Und wie gesagt, der Ölpreis, die Inflation, all das spielt mit rein. Auf der einen Seite die wirtschaftliche Lage, die Wirtschaftskraft und die Zahlen, die ja mehr oder weniger stillstehen mit abwärts abneigender Tendenz, stehen auf der anderen Seite. Ehrlich gesagt, ich möchte da nicht in den Schuhen stecken von Kevin Warsh und dann noch der Druck von Donald Trump, der hier eher den niedrigen US-Dollar bevorzugt. Tja, da sitzt er natürlich nicht nur zwischen zwei Stühlen, er sitzt da zwischen drei oder mehr Stühlen, ja, das ist jetzt keine einfache Geschichte. Tja, und das sehen wir halt auch im US-Dollar-Index. Jetzt haben wir eher die Möglichkeit vor Augen, dass der US-Dollar eine höhere Verzinsung bekommen könnte. Und was passiert? Der US-Dollar-Index steht mehr oder weniger still, kommt sogar so leicht zurück. Und das Ganze aus einer überverkauften Situation. In der vergangenen Woche sind wir ja noch deutlich nach oben gegangen. Aber hier bin ich trotzdem auch schon davon ausgegangen, weil ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ja, die Möglichkeit besteht, aber offen gesagt, abhängig vom Ölpreis, was ist dann der große Inflationstreiber? Ja, das ist die andere Situation, die andere Frage. Und ich halte es persönlich Ja, da mag ich mich aber auch täuschen, ja, bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich halte es tatsächlich persönlich für wichtiger, beim Blick auf die Wirtschaft zu werfen, als auf den Ölpreis. Immer unter uns, die Lage im Iran, der Krieg im Iran wird irgendwann beendet werden, zwangsläufig, wie immer. Ja, ja, es kann sich auch über Jahre hinziehen im Zweifelsfall, aber ob das jetzt eine Zinserhöhung rechtfertigt, das sei mal dahingestellt. Mein persönliches Szenario bleibt weiterhin eher dahingehend, ja, es sollte noch ein bisschen raufgehen, das war so die Idee hier im Tageschart, ja, dass es noch ein bisschen raufgehen könnte, aber, und das ist ein großes Aber, wir saßen hier am Freitag am Widerstand und hier ging es ja so los, das war ja der Donnerstag, hier habe ich aufgezeichnet, ich hatte hier dem Dollarindex noch attestiert, er könnte noch so in den Widerstandsbereich gehen, bei knapp 100 Dollar sind es ja auch geworden, ja, 99, was haben wir hier im Hoch? 99,825 und von dort aus ging es weiter wieder nach unten. Das heißt, wir haben ja im Endeffekt diesen Bereich, ja, diese Zone, diese Widerstandszone, ja, ausgehend von den Tagen vom 31. Juli bis dann irgendwann hier, genau, der 17. August. Also diese knapp zwei Wochen, haben diesen Widerstandsbereich geformt und da sind wir an der oberen Kante wieder nach unten abgeprallt. Das ist das, was wir sehen und jetzt ist halt die Frage, geht es deutlich nach unten? Fakt ist, aktuell ist hier der Weg zu. Ja, also bei knapp 99, 80, 88, also knapp bei 100 US-Dollar ist nach wie vor der Deckel drauf. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ob es dann schon wieder für einen Abverkauf reicht. Was wir hier auch sehen, auf Tageschartbasis sind wir überkauft und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie auch sowas wie eine kleine Divergenz, eine bearische Divergenz, die wir hier letztendlich ausmachen können zwischen dem Hoch, na, das wir hier am Mittwoch gesehen haben, da sind wir aber schon im Oszillator runter. Heißt also, aus meiner Sicht ist dieses Szenario, das ich beim letzten Mal skizziert habe, weiterhin das favorisierte Szenario. Und das könnte dann tatsächlich auch damit einhergehen, dass der Markt zwar auf der einen Seite schon immer noch von den Wahrscheinlichkeiten spricht, ja, halt das, was wir gesehen haben, auf der anderen Seite die Idee, dass der Krieg irgendwann beendet ist, auch relativ zeitnah, die Inflation sich zum großen Teil auf dem Ölpreis auch mit abbildet und gleichzeitig die Wirtschaft in den USA, ich will nicht sagen schwächelt, ja, als Deutscher gibt es eine ganz andere Ausdrucksform, ja, wenn ich darauf schaue, was in Deutschland so, ja, was wir da in den Zahlen sehen, aber trotzdem, ich sag mal, nicht unbedingt eine Zinserhöhung vertragen könnte. Ja, das ist vielleicht eher die Aussage. Dann kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich dieses Szenario aus dem Grund gilt, weil der Markt sagt, nee. Wir gehen davon aus, dass es A, keine Zinserhöhung gibt. Wir werden vielleicht weiterhin hören, ja, wir werden auf die Inflationsrate schauen. Aber in dem Moment, wo der Ölpreis wieder runtergeht, diese Frage nach der Zinserhöhung und der Inflation wiederum beantwortet wird und es dann für den US-Dollar weiter nach unten geht. Das ist das Szenario, das ich hier mittelfristig habe. Und ich weiß, es ist viel Spekulation mit dabei, es ist viel Wenns und Abers, aber wenn wir genau raufschauen, gibt es aus meiner Sicht durchaus Grund dazu, sich dieses Szenario zu überlegen. Sollte ich Unrecht haben, was natürlich vorkommen kann, ja, dann wäre halt vielleicht noch so eine Schwankung hier nach unten, ja, das, was wir hier skizziert haben, um dann von dort aus wieder nach oben zu gehen mit Zinserhöhung, wäre dann Raum bis über die 100 US-Dollar, dann könnten wir uns mal mit den 101 beschäftigen. Das wäre das Szenario, das aber nicht nur mich überraschen würde, sondern wahrscheinlich auch einen Großteil des Marktes. Aber das wäre dann die Idee, die halt von der anderen Seite kommt. Und Sie sehen, im Endeffekt sitzen wir momentan genau dazwischen. Ja, mehr oder weniger genau, aber so in dem Bereich, da sitzen wir zwischen diesen beiden Szenarien, sagen wir mal hier die rund 97,50 und hier eben die 101,50 und knapp bei 100 oder sowas sitzen wir. Das ist der Raum, den wir hier nach oben haben und deshalb ist die Situation eben aus Marktsicht etwas, ich will nicht sagen unübersichtlich, aber unentschieden. Ja, denn egal, wo man sich positioniert, die Gefahr ist in beide Richtungen gleich, genauso wie wie die Chance. Und das bedeutet im Endeffekt, es gibt da nicht wirklich viel zu gewinnen, ja, im Verhältnis zu dem, was man riskiert. Ja, das macht an der Stelle momentan keinen Sinn, wenn man sich das hier anschaut. Deshalb gilt aus meiner Sicht eher ein Abwarten und zu schauen, wo bewegt sich der Markt dann tatsächlich hin. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bitte achten Sie dann darauf, das Thema Fakes, Spikes könnte in so einer Situation nochmal deutlich zum Tragen kommen. Heißt also, hier lauert die Gefahr von Fehlausbrüchen, Umkehrungen, schnellen Bewegungen, die dann wiederum uns in die Irre führen könnten. Und darauf gilt es dann zu achten. Also jetzt habe ich viel erklärt dazu. Das bringt dann natürlich ein bisschen mehr Leichtigkeit in die anderen Werte rein. Dass wir genau in der Mitte stehen, das sehen wir auch nicht, auch beim Euro zum US-Dollar. Wir sitzen halt genau in der Mitte. Ja? Und beides ist eben möglich. Wir sind überkauft. Wir kommen so langsam in den neutralen Bereich rein im Wochenchart. Das Favoritenszenario bleibt unverändert. Weiterhin die Idee, ja, es sollte nochmal runtergehen, es ist es ja auch, um danach wieder nach oben zu laufen. Es mag sich jetzt aus meiner Sicht die nächsten Tage nochmal so ein bisschen hinziehen. Wie gesagt, rechnen Sie ruhig mit Spikes, mit hin und her, aber im Großen und Ganzen sollte sich aus meiner Sicht aus dieser seitlichen Bewegung nicht wirklich viel ändern, sondern es macht mal ein bisschen runterfransen, ein bisschen nach oben fransen. Wie gesagt, dann haben wir die Spikes. Weil die Situation momentan sehr unübersichtlich ist aus der fundamentalen Sicht. Ja, deshalb, ich ergänze das hier, das Gleiche, was ich auch schon zum US-Dollar gesagt habe. Im Grundsatz gehe ich davon aus, dass der Euro an Stärke wieder gewinnen sollte. Aber natürlich ist dann die Möglichkeit genauso da, dass hier nochmal runtergeht. Da sind wir ja, dass es dann hier hochläuft, um dann von dort aus nochmal weiter nach unten zu laufen. Und gleiche Systematik über die verschiedenen Unterstützungen bzw. Widerstände, dass man hier halt mit dem Euro rangeht. Ich gehe davon aus, in der kommenden Woche nicht viel anderes sagen können. Ja, werde ich da nicht viel anderes sagen können, weil wir dann noch eine Woche haben bis zur Fed-Sitzung. Ich gehe davon aus, dass wir uns tatsächlich hier so eher seitwärts bewegen. Und je nachdem, wie die Lage aussieht über die Inflationszahlen, das spielt dann der kommende Freitag wahrscheinlich eine Rolle, dass man sich dann eben schon so eher festlegen könnte, um zu sagen, okay, Zinssenkung wirklich oder Zinserhöhung wirklich wahrscheinlich oder eher das Thema der Wirtschaftskraft im Vordergrund. Das ist die Entscheidung, die nicht nur für den Euro zum US-Dollar gilt, sondern auch für den US-Dollar-Index gilt, aber im Endeffekt auch für alle anderen Varianten, die wir uns hier so anschauen, die anderen Währungspaare entsprechend auch. Heißt also, intraday mag man mal schauen, alles was darüber hinausgeht, ja, Tagesschlusskursbasis, wäre ich mehr als vorsichtig und auch intraday bin ich hier mit den Bewegungen doch eher so, da mag es mal die Richtung geben, da mag man mal ein paar Pips machen. Aber das kann sich sehr schnell wieder drehen, so wie wir es hier auch letztendlich sehen auf dem Tageschart. Ja, man geht rauf, man geht runter, man geht hin, man geht her und irgendwann bleibt man völlig stehen und gibt es hier sowas wie gestern am Mittwoch praktisch gar nichts mehr zu holen. Ja, das ist so ein typisches Zeichen dafür, dass man sich hier eher bedeckt halten sollte und lieber mal abwartet auf bessere Situationen, bessere Gelegenheiten. Und so richtig interessant wird es oft gesagt an den beiden oberen, an dem oberen, an der unteren Begrenzung. Da wird es wieder spannend. Ja, was uns zum US-Dollar, zum japanischen Yen bringt, hier kommt der US-Dollar deutlich zurück in der aktuellen laufenden Woche. Ja, also ganz anders, als wir das jetzt zuletzt gesehen haben. Ja, der Dollar-Index, ja, kommt gleich zurück. Aber wir haben ja gesehen, das sind ja kleine Kerzen, Mini-Kerzen. Ich bin hier davon ausgegangen, dass wir eher so ein bisschen seitwärts laufen, im Großen und Ganzen machen, noch ein bisschen überschießen, dann wieder runterlaufen. Das haben wir jetzt alle schon innerhalb von ein paar Tagen abgearbeitet und erledigt. Ja, das heißt, dass hier im Endeffekt der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen doch tendenziell schwächer ist, als es das zumindest hier bei den anderen Währungspaaren indiziert. Und das bringt mich zu der Aussage, dass wir hier zunächst mal etwas höhere Schwankungsbreite haben könnten. Ja, dass es nochmal runtergeht, dass wir nochmal auf die 155.000 gehen, also mehr oder weniger punktgenau, und dann von dort aus idealerweise wieder nach oben zu laufen. Sie sehen, das sind ja alte Bekannte hier sozusagen, ja, da waren wir ja schon mehrfach, ja, auch hier, ich mache das mal ohne, dass wir hier diese Linie bemühen, ja, Sie sehen schon, da ist immer ein bisschen mal was los gewesen und das ist die Erwartungshaltung dann auch hier. Deshalb würde ich jetzt hier, sobald Sie hier rankommen und vielleicht auch eine Short-Position haben, wäre ich eher dann der Meinung, dass man dann mal auf den Ausstieg schauen könnte. Ob man das direkt wieder kaufen muss, ist nochmal eine andere Sache. aber das Schwanken hier zwischen diesen beiden Bereichen, zwischen rund 160.000, 155.000 ist für mich hier das Naheliegendste momentan. Und auch hier ist dann eher die Frage, was ist dann das wahrscheinlichere Szenario? Zinserhöhung, gleichbleiben, ist es die Inflationsrate, ist es der Ölpreis oder ist es die wirtschaftliche Konjunktur für die USA in den USA? Oder ist es dann irgendeine Aussage von Donald Trump, die dann die Fed beeinflussen soll? Die ist ja eigentlich neutral, das sollte sie auch sein, aber natürlich nicht völlig losgelöst vom Geschehen. Ich formuliere das mal so. Damit geht es zum US-Dollar, nicht zum US-Dollar, zum Pfund zum US-Dollar. Pfund zuerst. Erwartungsgemäß ist das Pfund hier schon ein bisschen runtergekommen. Das sollte es ja auch so sein. Mit der Idee, dass das Pfund danach wieder steigt. So, gleiche Aussage im Endeffekt auch wie beim Euro. Passt dann eben auch zum US-Dollar-Index, wo ich ja eher davon ausgehe, dass der US-Dollar schwächelt, weiterhin schwächelt. Auch wenn er jetzt mal so einen kurzen Move nach oben gemacht hat. Das war dann die Idee, passend hier zum Pfund. Das mag auch so sein. Wir sind noch nicht mal wirklich in der Mitte dieser gesamten Bewegung. Das ist eine andere Geschichte als beim Euro. Deshalb ist das hier ein Szenario, das durchaus interessant ist. Aber natürlich das Gegenszenario, sollte es tatsächlich mehr in die Tendenz gehen, nein, der Ölpreis, ja, die Inflation, ja, der Krieg dauert länger, dann wäre das Thema der Zinserhöhung durchaus mehr als realistisch. Ja, das könnte dann das Pfund nochmal nach unten treiben. Und dann wären wir wieder bis in den Bereich von 1,31. Und Sie sehen ja ungefähr das erste Drittel schon mal durchlaufen. Und dann haben wir das zweite Drittel noch vor uns. Also das ist so eine Situation, die ein bisschen anders ist als beim Euro zum US-Dollar. Ja, das Pfund zeigt sich hier dann offensichtlich etwas robuster, etwas stärker als der Euro. Und dementsprechend gilt es jetzt darauf zu achten, was passiert im Bereich von rund 1,3450. Ja, da sind wir zwar nah dran, muss man mal schauen, wie es dann im Tageschart entsprechend aussieht. Ja, aber das sind dann so die Szenarien. Dann kommt der Simple Moving Average 50 zum Tragen. Wir sind schon überverkauft. Das heißt, auf Tagesbasis wäre dann so eine Situation interessant. Ja, dass es nochmal kurz hochläuft, nochmal hier runter geht, dann hätten wir nämlich die Bewegung, dieser Aufwärtsimpuls. Dann kommt die Korrektur, die Idee der Aufwärtsimpulsfortsetzung, um dann von dort aus nochmal weiter runter zu laufen. Das wäre dann so ein Mini-Trendwechsel. Auf der anderen Seite hätte man dann einfach dieses Szenario eines Kanals ausgearbeitet, den man hier ja auch mal ganz elegant ranlegen kann. Und das Schöne ist, so ist das mit den Charts, da kann man so seine Linien hin und her schieben. Ja, und da bewegt sich das Pfund, heißt also hier dieser Gesamtbereich irgendwo bei 1,3450, der wird dann wiederum interessant. Ich markiere das mal so in dem Bereich. Ja. Also das wird dann interessant, da entscheidet sich das Schicksal des Pfunds. Tja, wie sieht's aus beim australischen Dollar? Na, Australian Dollar holds near 3 months top. Schauen wir mal, stimmt. Das stimmt soweit, das passt. Ja, die Gefahr dieser Schulterkopf-Schulter-Formation ist nach wie vor hier deutlich sichtbar. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter thematisieren. Wir sind nach wie vor überkauft. Wir drehen hier so langsam ab. Ja, der Doji hier macht mir gewisse Sorgen. Deshalb die Idee auch nach wie vor, dass es für den australischen Dollar weiterhin abwärts gehen könnte. Aber die Frage ist halt einfach, und da entscheidet es sich, ja, bleiben wir im Bereich bei rund 70 US-Dollar-Cent hängen, laufen dann von dort aus nach oben. Das wäre das Szenario, keine Zinserhöhung und so weiter und so fort. Ja, müssen Sie nochmal alles ausführen. Das wäre dieses Szenario, es wäre ein kurzer Dip, vielleicht so im Rahmen vor der Fed-Sitzung. Na, das wäre dann hier die Situation, wo man einfach nochmal ein bisschen pro Dollar, US-Dollar geht, um dann festzustellen, nee, es gibt doch keine Zinserhöhung. Das sollte dann den Dollar schwächen, den US-Dollar und den australischen Dollar im Umkehrschluss natürlich stärken. Und das wäre dann die Möglichkeit, A, dieser Kopf-Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu entgehen, denselbigen aus der Schlinge zu ziehen. Und mit der Gefahr, dass man dann nicht eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation hat, sondern dann irgendwie so ein Dreifach-Vierfach-Top hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, na gut, dann haben wir halt ein aufsteigendes Dreieck. Ja, also da kann man dann wiederum eine andere Geschichte bauen und das Ganze dann weiterverfolgen. Und dieses Dreieck könnte dann nach oben aufgelöst werden, dass wir dann irgendwie auf diese 74, 75 US-Dollar-Cent dann wieder steigen könnten. Das wäre so ein Aspekt, ja, das ist eher so eine mittelfristige Geschichte, aber von daher bin ich hier für den australischen Dollar jetzt nicht super skeptisch, aber auch nicht super euphorisch. Ich meine, wie auch, ja? Denn die Gefahr ist natürlich auch, dass der australische Dollar dann nochmal runterkommt, nämlich in dem Moment, wo die Zinserhöhung doch konkreter wird als ein Stillstand. Und dann reden wir über rund 68 US-Dollar-Cent, ja 68,50, also in dem Bereich, das haben wir den Unterstützungsbereich hier, mit der Gefahr der Aktivierung der Schulterkopf-Schulterformation. Und dann wären wir wiederum irgendwo in dem Bereich von knapp 66 US-Dollar, 65 US-Dollar sind 80, sowas in dem Dreh. Das ist dann hier wiederum die andere Seite der Medaille. Heißt also im Endeffekt, wir sitzen auch irgendwo zwischen den Stühlen hier und beides ist möglich. Aus meiner Sicht, das unmittelbare Szenario ist eine Korrektur im australischen US-Dollar. Was danach geschieht, das muss man dann neu bewerten. So, damit gehen wir zum US-Dollar, zum kanadischen Dollar. Hier kommt der US-Dollar zurück und zwar deutlich, aber auch hier eigentlich weisungsgemäß. Wir sind aus dem überverkauften Bereich wieder rausgekommen, in der vergangenen Woche nämlich. Aber so richtig Stimmung kommt hier nicht auf. Am Ende, wir sitzen auch hier genau in der Mitte der Gesamtbewegung. Ja, wir haben nach oben und nach unten im Endeffekt die gleiche Strecke, also bis hin zu den 1,42 kanadischen Dollar, bis hin zu den 1,35, mal deutlich abgerundet. Kanadischen Dollar sitzen wir jetzt mit knapp 1,3880 mehr oder weniger genau in der Mitte. Die Idee beim letzten Mal war, dass es noch hochgehen könnte bis auf die knapp 1,3980, vielleicht knapp 1,40, aber soweit ist es gar nicht erst gekommen. Es kam noch einen kleinen Move nach oben, aber jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg nach unten. Das heißt, das Szenario, dass der US-Dollar nochmal wieder nach unten läuft, tritt bereits in Kraft. Da kann man mit ein paar Schwüngen rechnen. Aber im Großen und Ganzen bleibt es jetzt dabei. Ja, das heißt, im Endeffekt bleibt der US-Dollar weiterhin, finde ich sagen, super schwach. Das ist er nicht. Ja, wir sind ja nach wie vor auf relativ hohem Niveau im Vergleich zur Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz, er hat es eben schwer, deutlich über die 1,39 knapp rauszugehen. Ja, also das ist das, was wir hier sehen können. Und das ermutigt mich zu der Aussage, dass zumindest mal die 1,35 weiterhin so ein Thema sein könnten. Und das ist das Szenario eines eher schwächeren US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar. Sollte jetzt aber die Zinserhöhung kommen, und da sind wir wieder beim gleichen Thema, ne, kurzer Dip nach unten, dann wäre eher der Aspekt, um die 1,41, 1,42, 1,42,50 zu nennen. Und Sie sehen, da sind wir hier momentan genau in der Mitte, so wie wir das auch schon beim Euro zum US-Dollar haben. Ja, also da gibt es im Endeffekt auch hier genau zwei Wahrheiten, die im Endeffekt das gleiche Chance-Risiko-Verhältnis dann letzten Endes bieten. Ja, wenn man wirklich diese Gesamtrange hier anschauen will, das sind die Szenarien aus meiner Sicht. Nach einem kurzen Dip nochmal nach unten, nachdem wir fast schon vollendet haben, geht es jetzt wirklich daran zu überlegen und auch zu beobachten, wie geht jetzt aktuell der Markt um. Und wir sehen ja mal Mittwoch, Donnerstag, momentan geht es noch weiter nach unten. Hier hatten wir die kurze Korrektur. Ja, wir sind am gleitenden Durchschnitt 20 auf dem Tageschart. Und deshalb ist die Idee, dass es jetzt nochmal einen kurzen Move geben könnte, durchaus realistisch. Wir sehen aber auch, dass wir hier so langsam wieder in Unterstützungsbereiche kommen, was den Tageschart angeht. Ja, also hier so knapp bei 1,3750. Das heißt, tatsächlich könnte es jetzt so sein, dass der US-Dollar hier mal wieder nach oben läuft, dann von kurz nochmal runterdippt, um dann nochmal nach oben zu laufen. Und dann ist die Frage, ob das in die eine oder eben in die andere Richtung geht. Ja, das entscheidet der Markt, aber das gilt es dann zu beobachten. Ganz zu guter Letzt, der US-Dollar zum Schweizer Franken, auch im Wochenchart. Hier passiert immer noch nicht wirklich viel. Es bleibt nach wie vor schwierig, sich aus diesem Gesamtbereich bei knapp 81 Rappen zu lösen. Momentan gab es wieder einen Versuch, nach oben zu gehen seitens des US-Dollars. Wieder ist er aktuell abgewehrt worden. Und wir sehen, gestern am Mittwoch gab es einen Shooting-Star. Der heutige Tag zeigt sich schon rot. Wir sind überkauft, drehen so langsam ab und damit sind wir genau in dem Szenario, das ich hier auch skizziert habe. Es sollte nochmal nach oben laufen, kurz überschießen, Ja, der Shooting ist da auch, ist auch fast perfekt, ja, 2:1. Und wir sehen, ja, dieser Widerstandsbereich hier ist so nochmal deutlicher. Ja. Nehmen wir mal ein bisschen tiefer. Ja, und das nächste Ziel ist dann hier an der Stelle der Bereich um rund 80 Rappen. Und jetzt ist natürlich die Frage, und da haben wir die beiden Szenarien, wie könnte es da jetzt weitergehen? Kurzfristig eher nochmal abwärts, selbst wenn es nur eine Korrektur jetzt ist in diesem Gesamtaufwärtsbereich, sollte sich die Idee der Zinserhöhung konkretisieren und manifestieren, dann reden wir als nächstes über rund 83 Rappen. Und Sie sehen, das ist so ein Territorium, wo man schon länger nicht mehr war. Das dürfte erstmal hier dem Markt so ein bisschen Widerstand in den Raum stellen. Wie gesagt, hier haben wir 83,70. Ja, da haben wir so Unterstützungs- und auch Widerstandsbereiche. Ja, das sollte erstmal den Höhenflug bremsen. Und dort wird wiederum neu abgerechnet. Und das zeigt uns, am Ende sitzen wir auch hier aktuell mehr oder weniger in der Mitte der beiden Szenarien. Ja, also auch hier die gleiche Aussage wie beim Euro zum US-Dollar und den anderen Werten. Genug zu den Währungspaaren, wir gehen zum Gold. Und das Gold sollte korrigieren, hat es auch gemacht. Aber wir sehen, die Korrektur nähert sich schon dem Ende. Wir sind eigentlich immer noch so überkauft hier im Wochenchart. Wir gehen mal in den Tageschart rein, um das ganze Szenario nochmal weiter zu betrachten. Ja, das Gold sollte auf dem Bereich bei knapp 4.400 US-Dollar laufen. Wir sind knapp runtergegangen, 4.404, das war es hoch. Im Tief 4.329 ist es dann geworden. Ja, und dann ging es von dort aus wieder hoch. Das ist das Szenario. Ich bleibe dabei, aus meiner Sicht nach wie vor der Favorit. Aber natürlich der Vollständigkeit halber, wenn Sie jetzt sagen, okay, jetzt geht es ja nochmal hoch für das Gold, aber es sollte eine Zinserhöhung geben, ja, es wird konkret, das wird sich dann in der kommenden Woche zeigen, ja, dann wäre der Bereich ab 4.600 US-Dollar mit Vorsicht zu genießen, ja, dann wäre nämlich die Möglichkeit da, dass wir dann sowas wie einen Doppeltop bekommen und dass das Gold dann von der Seite nochmal runterläuft auf knapp 4.000 US-Dollar. Ja, das wäre dann der Bereich, 4.180, 4.000 US-Dollar, das wäre der Bereich, der dann hier im Falle einer Zinserhöhung kommen könnte. Das wäre die Idee, auf die man dann von der Seite mal schauen kann. Und Sie sehen auch deshalb, wir haben hier eine spannende Situation. Kurzfristig ist es durchaus möglich, dass das Gold nochmal ansteigt. Je weiter hoch wir gehen in Richtung der 4.600 bis 4.700 US-Dollar, umso anfälliger ist das Gold dann wiederum für eine Korrektur und sei es nur aus Unsicherheit. Und damit gehen wir zum Silber. Silber hat das gleiche oder ein ähnliches Szenario wie beim Gold. Natürlich ein anderes Level, klar. Aber wir sehen auch hier in der laufenden Woche, dass eine gewisse Unsicherheit dabei ist. Ja, so richtig verkaufen will man momentan nicht. Die Idee war beim letzten Mal genau das. Kurze Korrektur nach unten, um dann bei 63 Dollar, 63,11, sowas in dem Dreh, wieder weiterzulaufen. Und das ist im Tageschart mehr oder weniger punktgenau auch eingetreten. Und dann ist eben nur die Frage, reicht es jetzt tatsächlich dafür, dass das Silber weiter ansteigt? Gleiches Szenario im Endeffekt. Ich nehme mal einfach hier den Bereich bei knapp 68, 70, 80. Ja, sollte sich die Zinserhöhung konkretisieren, dann wäre das der Bereich, von dem aus ich eher einen Abverkauf nochmal erwarten würde. Das heißt, wir würden dann wieder in den Bereich zurücklaufen von rund 55 US-Dollar. Na, das wäre das Szenario einer Zinserhöhung. Das gleichbleibende Szenario, schlechtere Wirtschaftskraft, Sorgen um eher die Wirtschaft als mehr um die Inflation, was wiederum auch mit dem Ölpreis zu tun haben könnte im Übrigen, die schwächelnde Wirtschaft. Ja, das ist dieses Szenario. Beides ist möglich. Ich kann es halt immer wieder nur betonen. Wir sitzen genau zwischen den beiden Szenarien und das ist das, was wir hier aktuell sehen. Tja, wenn wir schon drüber sprechen, speaking of, wenn man vom Teufel spricht, wenn man vom Öl spricht, das Öl sollte eigentlich fallen. Ja, das war die Idee und auch die Indikation beim letzten Mal. Aber nein, wir sind wieder bei, was haben wir hier im Hoch? Aktuell 97,4 US-Dollar. Wir kommen so langsam wieder auf die 100 US-Dollar, auch wenn wir sehen, dass aktuell wieder so ein leichter Widerstand dabei ist. Aber wir sind eben entfernt von dem Szenario, dass sich das Öl hier so stufenweise wieder abschwächt und so in die Richtung der 70 US-Dollar geht. Das ist es momentan nicht. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass das Öl jetzt hier das große Potenzial hat, so richtig nach oben auszubrechen. Es ist nach wie vor aus meiner Sicht mehr als politisch getrieben, mehr als vom Krieg beeinflusst, mehr als von der Straße von Hormus beeinflusst, als dass jetzt hier irgendwie wirklich Produktionskapazitäten oder ja Nachfrage natürlich einen Einfluss hat, wenn das Angebot schwieriger wird. Natürlich ist es dann mit gleichbleibender Nachfrage knapper und damit auch wertvoller. Nichtsdestotrotz, ja, es ist eher der politische Aspekt und wir sehen schon, ja, der Mittwoch war verhalten, wir sind überkauft auf Tageschartbasis und ich habe hier nochmal diesen Unterstützungsbereich, also diese Trendlinie nach oben ein bisschen versetzt. Und es wäre jetzt tatsächlich möglich, dass wir nochmal einen kurzen Dip machen, um dann nach oben auszubrechen, über die 100 US-Dollar dann wieder hochzugehen. Das ist aber das Never-Ending-Story-Kriegsszenario, wo wir dann über 100, 110 US-Dollar sprechen. Das kann mit einem Tweet wiederum weg sein oder einem Post von Donald Trump kann dieses Thema wieder erledigt sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollte dieser Post nicht kommen, ja, dann sehen wir auch die 110 Dollar nochmal wieder, realistischerweise, möglicherweise, oder eben nicht. Ja, dann würde tatsächlich hier nach so einem kurzen Dip innerhalb dieses Dreiecks die Möglichkeit bestehen, dass wir eben doch auf die 70 Dollar und darunter fallen und auch hier, wir wissen es nicht. Ja. Das ist das, was man hier einfach sagen kann. Man könnte dieser ganzen Sendung heute die Überschrift geben, wir wissen es einfach nicht. Ja. Man muss diese beiden Szenarien einfach weiter verfolgen, aber die Unterstützung und Widerstände geben uns zumindest mal eine Orientierung, worauf und an welchen ja, Zonen wir dann achten können. Und damit gehen wir zum Bitcoin. Wenn wir schon über Unsicherheit reden, dann bitte auch richtig. Unsicherheit in der letzten Woche, Unsicherheit in dieser aktuell laufenden Woche, große Sicherheit in der vorletzten Woche vom 17. August. Wir sitzen am Widerstandsbereich von knapp 82.000 Dollar und der Bitcoin sollte von dort aus eigentlich nach unten laufen, tut aber nicht. Was eigentlich schon mal richtig positiv ist, das heißt, man will nicht verkaufen, man will auch nicht kaufen. Tja, ich bleibe dabei, ich lasse dieses Szenario weiterhin stehen. Aber ich ergänze das zweite, wie ich es bei all den anderen Werten jetzt auch getan habe. Dann sollte tatsächlich hier der Durchbruch gelingen, dieser Nicht-Abverkauf so weiterbleiben, dann hat der Bitcoin tatsächlich das Potenzial, bis auf die, ich sag's mal deutlich, knapp 100.000 US-Dollar nochmal zu steigen. Hier sind wir im Make-or-Break-Szenario. Das wäre tatsächlich so eine Mini-Konsolidierung über Zeit. Noch nicht mal wirklich eine Korrektur über den Preis, offensichtlich. Ja, aber da muss eben auch einiges kommen und das ist dann die Frage, was kommt dann? Ist es die Nicht-Zinserhöhung? Ist es die Zinserhöhung? Ist es irgendwas anderes? Das lässt sich hier im Krypto-Bereich, beim Bitcoin jetzt nicht wirklich so genau darstellen. Ja, das muss ich dazu auch ganz klar sagen. Wir sehen die letzten Tage, seitlicher geht's kaum. Ja, der Bitcoin klebt förmlich im Bereich der 80.000, da läuft er ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, im Großen und Ganzen, da klebt er fest, aber sehr solide, sehr unterstützt momentan noch, ja, bei irgendwas mit 76.000, 76.500, je nachdem, wie weit man es hier so treibt, ja, da ist die Unterstützung, aber wir sehen eben auch den Widerstand bei knapp 81.400, 500 US-Dollar oder wenn man will, eben ab 80.500, sagen wir so. Ja, also Volatilität ist hier nicht da und das bedeutet, die Chancen, die sind da, dass sich hier das auspendelt, um dann durchzubrechen nach oben in Richtung 100.000. Aber genauso gut ist es auch möglich, dass der Durchbruch nach unten kommt, dann nochmal versucht wird, dagegen anzugehen und dann das, was jetzt unterstützt, als Widerstand hält, um dann nochmal wieder nach unten abzusacken. Offen gesagt, ich bin hier indifferent. Mein Favorit war ja über lange Zeit die 50.000 US-Dollar. Ja, da bleibe ich auch dabei tendenziell. Das ist eine Möglichkeit, die weiter im Raum steht. Vor allem dann, wenn es hier nach unten durchbricht, weil dann doch einige Hoffnungen wieder zerstört sein könnten. Auf der anderen Seite, momentan ist der Markt stark, verhältnismäßig stark, verhältnismäßig robust. Ja, da wäre so ein Move nach oben, allein schon, um mal zu gucken, was geht, auch durchaus im Bereich des Machbaren. Und auch hier ist das Thema des US-Dollars wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor. Damit gehen wir zu Ethereum. Gleiche Situation im Endeffekt. Ja, Sie sehen schon, wird alles direkt so aufgelistet, ja, dass man hier so dippt, wie auch immer. Correction, not a lessening appetite of whales, notes analyst. Naja gut, also, das geht ja dann in die gleiche Richtung, auch wenn ich jetzt nicht von Wahlen gesprochen habe, aber wir sehen eben einfach, man will nicht verkaufen. Und ob es jetzt die Wale sind oder die Masse an sich, wer weiß. Gleiches Szenario, gleiche Idee, gleiches zweites Szenario, das ich hier ergänzen mag, ja, nämlich, dass wir dann ausgehen, vielleicht nochmal vom Move nach oben, kurze Korrektur, 2600 irgendwie so in dem Dreh hingehen, in die Richtung der 3000, 3500 US-Dollar, da hätten wir dann den nächsten Widerstandsbereich, ja, für Ethereum, den wir ableiten können aus den Unterstützungspunkten Ende Juli 2025 und fortfolgende. Beide Szenarien sind möglich. Mein Favorit nach wie vor 1500, 1000 US-Dollar, ja, zumindest mal die 1500, halte ich nach wie vor für realistisch. Unter dem Aspekt wären sogar nur die 3300 als Ausflug nach oben anzusehen, auf dem Weg dann nach unten. Ja, also da bin ich aber noch nicht wirklich so, dass ich das hier wirklich in Stein meißeln möchte, nur ich gebe es mal zu bedenken. Und zu guter Letzt Solana. Solana zeigt sich auch robust. Ja, wir sehen, dass wir hier in der vergangenen Woche doch bis an den kleinen Durchschnitt 50 gelaufen sind, noch unterhalb des Unterstützungsbereiches aber hängen geblieben sind und des ehemaligen Widerstandsbereiches, wobei Bereich auch immer relativ ist. Ja, Sie sehen es, das kann ich hier auch so hinschieben, dass es dann wiederum passt. Nichtsdestotrotz, die laufende Woche mehr oder weniger Stillstand, ja, schneller Blick in den Tageschart, Sie sehen es, da ist jetzt nicht so wirklich viel zu holen gewesen. Wir sind im Korrekturmodus, aber sehr leise Korrektur, sehr leichte, sehr verhaltene Korrektur, die wir hier sehen. Und die sollte mehr oder weniger jetzt auch hier abgeschlossen sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht es weiter nach oben in Richtung der 114? Danach sieht es momentan aus. Und wenn es in Richtung der 114 geht, was wäre denn dann das nächste Ziel? Ja, sollte dieser Bereich tatsächlich greifen und wir über dem 50er landen, dann wäre, Achtung, man höre und staune, tatsächlich auch nochmal der Bereich um die 140, 144 Dollar drin. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bleibe ich dabei, gleiche Aussage auch wie bei Ethereum, wäre das wahrscheinlich eher nur eine Einladung, um dann nochmal abzuverkaufen. Ja, also das wäre hier der Aspekt. Ich bleibe bei Solana grundsätzlich eher skeptisch. Bei Bitcoin gehen natürlich viele Motive mit rein, wo man sagen könnte, ja gut, den kann man dann schon mal kaufen. Aber bei Solana, allein nur vom Chart her, allein nur auch von der Verwendungsmöglichkeit, ohne dass ich das jetzt wirklich so im Detail entsprechend wiedergeben kann. Aber das, was ich verfolgt habe, wäre jeder Ausflug nach oben momentan gesehen eher eine Einladung zum Verkaufen, als wirklich hier langfristig sich zu investieren. Ja, also das wäre so die Idee, die ich für Solana habe, nach wie vor der schwächste der drei Kandidaten, die ich immer beobachte. Ja, und damit haben wir es auch schon wieder. Ich glaube, wir sind einigermaßen zeitig drüber. Ich schaue mal auf die Uhr, eine halbe Stunde habe ich noch, um das Ganze zu rendern, zu bearbeiten und hochzuladen. Ja, wird also ein bisschen später werden. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Restwoche, ein wunderbares Wochenende. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns am Montag wieder, dann mit der Marktwoche. Bis dann, alles Gute, Ihr Wieland Arndt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.